Folge 102. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 eures Lieblingspodcasts, dem Fotopodcast. Wir haben uns heute zu viert zusammengefunden und heute mit dabei ist der Andi.
Hallo zusammen.
Der Stefan.
Ja, hallo.
Der Marek.
Servus.
Und der Tino. Und einige von euch haben uns in den letzten Wochen vielleicht schon vermisst, und zwar auch auf den Internetseiten, da bei uns irgendwas mit dem Server passiert ist. Andi, was war denn da los?
Ja, da ist mir was ganz Dummes passiert. Und zwar, ich war ja im Urlaub. Ich wollte eigentlich nur noch mal schnell aufräumen und noch alle Aktualisierungen einspielen. Es hat auch soweit gut geklappt. Bloß irgendein Plugin ist wohl aus dem Tritt gelaufen und hat uns ein bisschen geärgert. So, dass der Provider dann den Server mal kurzzeitig abschalten musste und ich dann aus dem Urlaub versucht habe, was zu reparieren. Ist mir aber leider nicht gelungen. Naja, so lag der Server dann 3 Wochen da, bis ich wieder zurück war aus dem Urlaub und auf die Fehlersuche gegangen bin. Konnte auch relativ schnell behoben werden, war nur eine Kleinigkeit, aber naja, ist halt dumm gelaufen. Wir haben halt kein Testsystem und wir müssen alles mehr oder weniger am Live-System machen. Ja, und da ist jetzt einfach irgendwas Dummes passiert. Natürlich extrem dämlich, dass es direkt einen Tag passiert ist, beziehungsweise nachdem ich im Urlaub war, einen Tag später rief mich der Stefan an, hey du, was ist denn mit dem Server los? Naja, und da hat sich das halt ein bisschen hingezogen, weil ich im Urlaub kein vernünftiges Internet hatte und dann nicht reparieren konnte. Tut mir fürchterlich leid, war zum Teil mein Fehler, man sollte nicht aktualisieren und dann einfach wegfahren, aber naja, ist halt, sonst ging es ja auch immer gut, diesmal ging es halt nicht gut, aber ich konnte es wieder reparieren und jetzt läuft alles wieder wie gehabt.
Für diejenigen, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, das hat sich so geäußert, dass eben unsere Webseite nicht aufrufbar war und dementsprechend über iTunes zum Beispiel auch die aktuelle Folge 100 beziehungsweise die dann erscheinende Folge 101 nicht abgerufen werden konnte. Aber jetzt, ich denke, seit dem vergangenen Wochenende ist jetzt alles wieder im Lot und alle Folgen können erreicht werden.
Genau, alles wieder repariert.
Vielen Dank übrigens da nochmal an die Zuhörer, die uns versucht haben, darauf aufmerksam zu machen. Wir konnten zum Teil ja noch nicht mal die Kommentare beantworten und haben dann so gut es ging auf die E-Mails, die dann nicht für alle sichtbar, aber bei dem Kommentar ja immer benötigt werden, zu antworten und uns nochmal zu bedanken. Aber uns waren die Hände gebunden, wir konnten nicht viel machen.
Ja, das hat sich also auch so geäußert, dass wir selbst am Backend, also von der Seite, wo wir normalerweise diesen Blog administrieren, der war auch nicht mehr erreichbar. Der hat sich nur noch durch eine weiße Seite gezeigt. Aber einloggen konnte man sich noch, aber dann war Schluss. Also dumm gelaufen.
Gut, aber jetzt zu was Erfreulicherem. Neben den Kommentaren zu unserer Nichterreichbarkeit hat uns ein Fototipp erreicht. Und zwar von Timo aus Dortmund. Und der ist im Internet unter dem Kürzel TX bekannt. Und der Stefan hat das, glaube ich, mal vorbereitet und kann den Fototipp mal abspielen. Der Stefan steht immer noch auf lautlos und kann ihn gerade nicht abspielen, glaube ich. Stefan, wo bist du?
Den Stefan hat es irgendwie rausgekegelt eben gerade.
Nimmt gerade die nächste Folge vom Glockenpott auf. Zwischenzeitlich.
Ah, okay. Da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Das war ein absoluter freudsche Fehlleistung hier. Schön eingemutet und dann spiele ich das ab und wundere mich,
dass keiner was sagt.
Warum ihr da immer noch reinsprecht. So, jetzt hier. Timo aus Dortmund, vielen Dank.
Hallo, liebes Fotopodcast-Team. Hier ist der Timo aus Dortmund. Ihr wolltet gerne Fototipps haben. Da ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Tipp ich euch zusende, dachte ich manchmal einen Zweiteiler draus. Nun zum ersten Teil mit dem Thema Back-Button-Fokus. Was ist das eigentlich? Das ist eine Methode, bei der die Kamera so eingestellt wird, dass die Kamera nicht mehr fokussiert, sobald man den Auslöser halb durchdrückt. Stattdessen wird fokussiert über eine Taste, die sich auf der Rückseite der Kamera befindet, woher auch der Name kommt. Dies klingt am Anfang etwas kompliziert und ich muss zugeben, das erfordert auch am Anfang etwas Übung, bietet aber Vorteile. Wenn man zum Beispiel jemand ist wie ich, der gerne Focus und Recompose benutzt, ist das ganz praktisch. So kann man fokussieren, sich den Ausschnitt wählen und mehrmals auf den Auslöser drücken, ohne immer hin und her schwenken zu müssen, um neu zu fokussieren. Dieser Vorteil wird noch größer, wenn man mit einem Stativ arbeitet. Gerade da ist ja nicht immer so, dass das Motiv, das man sucht, unter einem Fokuspunkt liegt. Also kann man das Stativ nehmen, es ein bisschen verkippen, den Fokus setzen, alles hinstellen, sich den Ausschnitt suchen und so viele Bilder machen, wie man möchte, ohne immer wieder hin und her schwenken zu müssen oder vielleicht noch an der Kamera rumzufummeln zu müssen und das Objektiv auf manuellen Fokus zu setzen. Also ich persönlich finde diese Methode sehr praktisch, ich benutze sie auch dauernd und kann das jedem nur mal empfehlen, da mal auszuprobieren und mal einen Tag damit loszugehen. Gut, das war der erste Tipp. Danke für eure Aufmerksamkeit. Der zweite kommt bald.
Ja, Timo aus Dortmund, vielen Dank. Den nächsten Fototipp, den du uns zugeschickt hast, werden wir in der nächsten Folge spielen. Hierfür erstmal herzlichsten Dank. Ich bin selber Back-Button-Fokus-Mensch. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus?
Ich habe mir da die Lichtmessung draufgelegt.
Okay.
Genau, und das wäre gerade nämlich mein nächster kurzer Tipp, den ich mir eigentlich zurechtgelegt hatte. Und zwar, ich habe mich immer gewundert, also bei der Nikon ist das auf der Rückseite, hat glaube ich fast jedes Modell diese Taste AE minus L und AF minus L. Da liegt ja nach der Werkseinstellung, liegt da ja einmal der Fokus und die Belichtungsmessung drauf. Die kann man sich speichern und man kann brav Fotos schießen. Aber irgendwie habe ich den Sinn dieser Funktion nie verstanden, weil wenn ich Timo aus Dortmund eben schon sagte, Focus und Recompose benutze, dann ist diese Funktion eigentlich genau die gleiche, die der Auslöser für mich macht, wenn ich keinen dynamischen Fokus wähle, sondern einfach einmal fokussiere, komponiere und abdrücke.
Naja, ich glaube, was der Timo gemeint hat, ist auch, wenn du mehrere Bilder machst, also wenn du dann das Ganze nochmal komplett neu ausrichtest, dann kannst du hinten ja immer noch den quasi das gedrückt halten und kannst dann das nächste Bild machen.
Das ist richtig.
Dafür kann es sich schon eignen.
Ja.
Ansonsten gebe ich dir da schon recht.
Das ist richtig. Aber diese Taste, die gerade besagte von mir, die kann man konfigurieren. Und ich habe mir da jetzt einfach die Belichtungsmessung draufgelegt, weil gerade wenn man Fotos macht mit viel verschiedenen Belichtungssituationen auf dem Bild, das heißt, an der einen Ecke hat man viel Licht, an der nächsten wieder ganz wenig, dann ist das immer so ein bisschen Glücksspiel. Wie berechnet denn jetzt die Kamera die Belichtung? Und dann kann man sich einfach mit dieser Taste, also wenn man diese Taste gedrückt hält, man nimmt jetzt beispielsweise die mittenbetonte Messung, nimmt die Mitte des Suchers auf sein Objekt, was man anmessen will, misst das, speichert das ab, hält das fest und dann kann man immer noch nachträglich fokussieren, mit welcher Methode auch immer, und kann durchdrücken. Ich habe diese Taste immer ein bisschen links liegen lassen, weil ich es wahrscheinlich nicht so richtig verstanden hatte. Aber ich habe da mit dem Urlaub jetzt ein bisschen rumgespielt und muss sagen, ich fand das ganz praktisch, diese Methode.
Also ich mach das immer so, weil es einfach die Möglichkeit gibt, dass du nicht nur fokussieren und Recomposing, sondern eben Licht messen. Das muss ja nicht direkt am Objekt sein, sondern du kannst ja auch irgendwo ganz bewusst jetzt daraus einen Scherenschnitt machen oder sagst, mir ist das einfach zu kontrastreich. Ich habe hier irgendwo eine Fläche, wo ich so den entsprechenden Graubereich drin oder den Helligkeitsbereich drin sehe, den ich anmessen will.
Genau.
Dann suche ich mir die Schärfe von mir aus dem Auge oder sowas und dann löse ich aus.
Ja,
genau. Und das sind so die drei Schritte, die wo der Vorteil bei der Belegung wäre.
Was ich allerdings sehr komisch finde, die Funktionstaste vorne, da mache ich was ganz Ähnliches mit dem Blitz. Und zwar bei der Berechnung des Blitzes, wenn ich automatisch blitze. Da kann man es ja auch so einstellen, da kann man die Kamera auch so einstellen, dass ich erst mein Objekt anmesse, lasse den Testblitz abfeuern und verschwenke dann und mache mein Bild. Da habe ich es komischerweise schon immer auf dieser Taste liegen, bloß die hintere Taste habe ich irgendwie nie benutzt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Auf jeden Fall, ich benutze es jetzt so und muss sagen, ich bin ganz glücklich damit. Ist vielleicht mal eine Anregung für den einen oder anderen. Probiert es einfach mal aus.
Genau, also beide Anwendungsbereiche haben ihre Berechtigung und probiert es einfach mal aus, was so für euch am besten passt in den verschiedenen Situationen.
Allerdings, die Werkseinstellung verstehe ich wirklich nicht, was die soll. Ja, das ist wirklich so. Also das ist für mich total widersinnig. Aber egal. Tino.
Ja, ich habe auch noch was. Und zwar fotografiere ich ja in letzter Zeit häufiger mal auch im JPEG-Modus, weil die Bilder, die ich zum Beispiel beim Basketball fotografiere mit der D800, weil ich die eben nicht in 36 Megapixel Auflösung benötige. Und so stelle ich dann meistens die mittlere Auflösung ein und darin lässt sich ja nicht in RAW fotografieren, also komme ich auf JPEG raus und das ist aber auch so völlig in Ordnung für die Bilder, die ich dann da mache. Und mir ist dabei die Möglichkeit ins Auge gefallen, im Menü der D800, aber auch bei der D7000, ich glaube die D90 kann es auch schon, die automatische automatische Verzeichnungskorrektur einzuschalten. Bedeutet, dass ich bei vielen Objektiven eben eine kissen- oder tonnenförmige Verzeichnung habe auf vielen Bildern, vor allen Dingen, wenn man irgendetwas fotografiert, wie eine Sporthalle oder man macht, man fotografiert Gebäude und so weiter, wo man also wirklich Linien sieht, die man einfach gerade haben möchte. So, und diese Verzeichnungskorrektur ist wirklich total klasse, weil das Bild, was JPEG aus der Kamera kommt, eben so korrigiert ist, dass diese schiefen oder diese gebogenen Linien eben nicht mehr so sehr auftreten. Wie gesagt, kann man diese Option aktivieren oder deaktivieren und interessant ist die natürlich vor allen Dingen in der JPEG-Fotografie. Bei RAW ist es relativ uninteressant, weil man diese Korrektur dann nicht zu sehen bekommt. Man bekommt die lediglich auf dem Vorschaubild hinten auf der Kamera zu sehen, aber nachher in der Bildbearbeitung, zum Beispiel in Lightroom, wird diese Korrektur dann nicht automatisch übernommen, weil man eben, ja, weil das RAW-Bild eben nicht korrigiert ist. So, also in der JPEG-Fotografie kann es auf jeden Fall für diejenigen interessant sein, wenn man im Nachhinein keine Verzeichnungskorrektur betreiben will, wenn man also nicht Lightroom benutzt oder irgendein anderes Programm, was diese Verzeichnungskorrektur unterstützt. Auch interessant, wenn man in JPEG fotografiert und Lightroom nicht alle Objektive sofort erkennt. Wenn ich also zum Beispiel mit einem Fremdhersteller fotografiere, beim Objektiv, und es ist auch so, dass Lightroom beim JPEG-Fotografieren nicht alle Objektive automatisch erkennt. Das ist in RAW anders. Also Lightroom hat eine große Datenbank über die Verzeichnung der unterschiedlichen Objektive und wenn ich in RAW fotografiere, weiß Lightroom auch immer, welches Objektiv gerade auf meiner Kamera sitzt. Im JPEG-Modus ist das eben nicht so. So, und jetzt ist ein Problem bei mir aufgetreten, was ich euch gerne als Tipp mitgeben möchte, wie ihr dann diesem Problem entgegengeht. Wenn man in JPEG fotografiert und Lightroom das Objektiv aber trotzdem erkennt, tritt nämlich auf, dass wenn die Verzeichnungskorrektur in der Kamera aktiviert ist, Lightroom das nicht weiß. So, also Lightroom denkt, okay, da ist jetzt ein Bild und da ist die und die Linse drauf, das ist bestimmt verzeichnet, also korrigiere ich die Verzeichnungskorrektur, wenn ich das eben in Lightroom als Option angeklickt habe. So, dann habe ich also die Verzeichnungskorrektur aus der Kamera plus die Verzeichnungskorrektur in Lightroom. Und insofern ist das Bild dann überkorrigiert und somit tritt wieder eine Verzerrung auf, die ich gar nicht haben möchte.
Also du hast sozusagen Verzeichniskorrektur im Quadrat.
Kann man zumindest, am Quadrat nicht, aber zumindest doppelt.
Doppelt mal zwei, ja.
Doppelt, genau. Ja, das ist ja also.
Wird es denn dann besser?
Nee, es wird eben nicht besser, sondern wenn die Linie in die eine Richtung gebogen ist im Original, dann ist sie dann bei doppelter Verzeichnung auf einmal in der andere Richtung und nicht gerade. Also das ist eben das Problem. Also wenn man sich für die Verzeichnungskorrektur in der Kamera entscheidet, wenn ich JPEG fotografiere, darf ich die Verzeichnungskorrektur in Lightroom nicht benutzen, wenn das Objektiv automatisch erkannt wird. So. Das einfach so als kleiner Tipp, weil einige User natürlich in Lightroom sich einige Presets basteln und bei mir lautet zum Beispiel ein Preset leichte Nachschärfung, dann Kameraprofil einstellen und das dritte ist dann meistens die Verzeichniskorrektur. So, aber wenn ich in JPEG fotografiere, muss ich eben darauf achten, dass diese Verzeichniskorrektur dann in meinem Preset nicht enthalten ist, damit ich eben diese doppelte Korrektur umgehe. Ja, das als kleinen Tipp. Und wo wir schon bei den Tipps sind, einen zweiten kleinen Tipp noch für euch, und zwar hat er damit zu tun, dass der eine oder andere ja sein Portfolio oder einen Teil seiner aktuellen Bilder auf dem iPad, auf dem iPhone oder auf irgendeinem digitalen Medium so mit sich herumschleppt. Und ich kann ja jetzt erstmal nur für die iDevices sprechen, also die Apple-Geräte. Und da ist die Synchronisation von Bildern ja ein bisschen umständlich, dass man die zum Beispiel erstmal in iPhoto ziehen muss und dann mit iTunes den Ordner sozusagen für das Gerät, auf dem man die Bilder haben will, synchronisieren muss. Und wenn man das ein bisschen einfacher haben möchte, habe ich für mich jetzt den Weg gefunden, dass ich mit Dropbox arbeite. Ich habe ja hier die Dropbox auf dem Rechner und zum Beispiel auf meinem Tablet. Und Dropbox funktioniert auf dem Tablet so, dass es nur die Bilder oder die Daten auch lädt aus dem Internet, wenn ich sie gerade brauche. Damit einfach der Speicherplatz da nicht gesprengt wird, der mir auf dem Handy oder auf dem Tablet zur Verfügung steht. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte nachher ein paar Bilder zeigen, ich weiß noch nicht, ob ich da WLAN habe oder die Karte, die in dem iPad drin steckt, die ist vielleicht zu langsam und so weiter. Also ich möchte auf jeden Fall für den Offline-Betrieb gerüstet sein und meine Bilder da drauf haben. Ich möchte aber nicht über iTunes gehen. Dann gibt es eine Favoritenfunktion. Ihr ruft die entsprechenden Bilder in der Dropbox auf, lasst sie euch anzeigen und dann gibt es unten in der Menüleiste ein kleines Favoritensternchen. Und wenn man dieses Favoritensternchen anklickt, wird das Bild für die Offline-Anzeige eben aufs iPad oder aufs Handy heruntergeladen. Das ist sicherlich nicht geeignet, wenn ich da ein Portfolio von 300 Fotos habe. Das ist dann ein bisschen umständlich. Aber wenn ich sage, Mensch, ich hatte hier heute Nachmittag oder irgendwann ein Shooting und da sind 5 besonders gute Bilder herausgekommen, dann packe ich die einfach auf dem Rechner schnell in die Dropbox und auf dem Handy klicke ich da eben auf bei den 5 Bildern auf Favorit und so umgehe ich die etwas komplizierte Synchronisierung mit iTunes. Das war für mich in letzter Zeit ganz praktisch und so ging es halt unheimlich schnell, dann die Bilder da zu synchronisieren. Ja. Stefan, dich habe ich hier als Nächster auf der Liste. Du hast auch noch etwas für uns.
So, irgendwie war ich schon wieder gemutet. Heute einen etwas nervösen Knopf. Erstmal noch eine Frage zu den Verzeichnungen in den Kameras, die du gerade angesprochen hast. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die einfacheren Consumer-Kameras, so eine Nikon D40 oder so etwas, die macht das automatisiert, ohne dass man das einstellen kann. Hat das auch schon mal jemand im Gefühl gehabt?
Also diese Verzeichnungskorrektur, diese aktive oder diese manuell einstellbare, Verzeichnungskorrektur gibt es ja, glaube ich, erst seit den neueren Kameras, ne? D90, D7000 und so weiter. Und bei den Vorgängern D40, D60, D50, die Reihe hatte das noch gar nicht so. Insofern wäre da durchaus möglich, dass das damals einfach so ein Feature gewesen ist, was einfach automatisch aktiv gewesen ist.
Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also ich begründe meinen Verdacht darauf, dass ich eine D70S wie viele andere Strobisten als Zweitkamera habe, weil die eine 500stel Sekunde synchronisieren kann und sich halt wie eine anständige Kamera bedienen lässt mit zwei Wahlrädern. Wenn man jetzt so eine kleine D40, D60, D40X, D3000, 3100 und so weiter nimmt, dann sehen die Fotos in der Kamera, die man mit dem Kit-Objektiv, diesem 1855 gemacht hat, schon bedeutend besser aus. Und das setzt sich fort, wenn man die bereits auf den Rechner drauflädt. Und den Eindruck hatte ich schon, als Lightroom noch gar keine Auto-Objektivkorrektur konnte. Also da war dieses Feature noch gar nicht drin.
Aber was komisch bei der Sache ist, bei den RAW-Dateien handelt es sich ja wirklich 1:1 um die Pixel, die auch genau dort an der Stelle aufgezeichnet worden sind. Das würde ja bedeuten, wenn eine automatische Verzeichnungskorrektur stattfindet, dass es sich nicht mehr um das RAW-Bild handelt, oder?
Also was ein RAW genau ist, da gibt's ja nur wilde Spekulationen drüber. Also es passieren in den Kameras durchaus Sachen, bevor das RAW-File gesichert wird. Das ist nicht 1:1 das, was auf dem Sensor Pixel da zu sehen war. Das kann durchaus sein, dass die Kamera da schon diverse Sachen gemacht hat, bevor sie das abspeichert.
Zumindest ist es bei den neueren Kameras so, dass diese Verzeichnungskorrektur und auch diesen Picture Style, den man da einstellen kann mit besonders starkem Kontrast oder weiß ich was, dass das im RAW-Datei, in der RAW-Datei auf jeden Fall nicht vorhanden ist.
Okay, das mag ja sein. Das sind ja auch zwei verschiedene Vorgänge. Genauso wie diese beliebte Frage, mein RAW ist, oder wenn ich Bilder importiere in Lightroom oder in Aperture, dann sind die für eine Sekunde irgendwie hell oder dunkel und dann macht's zack und dann sind sie irgendwie hell oder dunkel. Also genau in die andere Richtung. Und woran das liegt? Und das liegt daran, dass im allerersten Augenblick das im RAW-Bild eingebettete JPEG angezeigt wird, bevor dann eben in dem Augenblick, wo man das Bild auswählt, wird ja der im Hintergrund laufende, ich rechne mal 1:1 Previews für ein paar hundert Fotos aus, unterbrochen. Es wird für das aktuelle Foto ein Preview berechnet und dann springt das meistens. So, wenn man das nicht haben will, dann muss man sich erstmal ein Preview basteln, was möglichst dicht an dem, was man auf dem Display da gesehen hat, dran ist und das dann eben benutzen als Kameraprofil. Ne? Gut. Meine Frage, die ich an euch habe, ist, was habt ihr in den letzten Wochen fotografiert? 4 Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal hier schön zusammengesessen haben und war Urlaubszeit und diverse andere Events. Tino, was hast du fotografiert?
Oh je, ich habe zu wenig fotografiert, habe ich festgestellt. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe ganz praktisch fotografiert. Wir hatten, also jeder, der mich schon ein bisschen kennt, weiß, dass ich Musik mag. Und wir hatten einen Choraustausch. Und zwar hatten wir einen berühmten Chor aus Belgrad hier in Vechta zu Gast. Und ich war damit beschäftigt, die Stimmung dann eben einzufangen. Wie das so ist, wenn sich dann zwei Chöre abends beim Fläschchen Bier und beim Grillen begegnen und dann miteinander musizieren und sich näher kommen. Das war so meine Aufgabe, das dann fotografisch festzuhalten. Und am Abschluss stand natürlich ein Konzert, welches ich dann mit zwei Kameras gefilmt habe, noch eine Tonaufnahme gemacht. Und das habe ich in den letzten 3 Tagen dann hier auf dem Rechner zusammengefrickelt. Also künstlerisch nicht unbedingt hochwertvoll, eher so für den Hausgebrauch.
Okay. Marek, nee, Andi, Du warst doch im Urlaub.
Ja, ich war im Urlaub. Ich habe eine Menge Zeug fotografiert. Also wie man das eben im Urlaub so macht, war ich auch da ziemlich viel unterwegs. Ich war mit dem Jeep unterwegs. Beim Rafting habe ich allerdings nicht fotografiert.
Schade. Das hätte mich jetzt interessiert.
Nee, also wir waren viel unterwegs. Ich habe viel Landschaft fotografiert. Ich habe wenn sich die Gelegenheit und die Situation ergeben hat, habe ich auch ein paar Porträts gemacht, aber eher Schnappschussporträts, nenne ich es jetzt einfach mal. Also keine sehr wenig geplante Porträts, wo ich irgendwie einen Blitz oder so benutzt hätte, sondern einfach schöne Situation. Ich habe viel Wassersport fotografiert, diese Jetski und typische Bananenfahrten und so das ganze Zeug, was man eben so im Urlaub so treibt. Ich habe viel Städte fotografiert. Ich war in der Türkei im Urlaub. Da sind ganz süße alte Dörfer, die geben fotografisch unheimlich viel her. Das war so das, was ich die letzte Zeit fotografiert habe.
Wenn man so die Touristenstraßen so ein bisschen verlässt und dann ein bisschen weiter in die Einöde geht, da findet man dann oft ganz tolle Motive.
Ja, auch auf dem Bazar eben. Ne? Also Türkei, Bazar, muss man einfach die Kamera dabei haben. Das geht gar nicht anders. so typische Reisefotografie würde ich es mal nennen. Das habe ich die letzte Zeit vor allem gemacht.
Und irgendwas Spezielles dabei gelernt?
Das eine habe ich ja vorhin kundgetan. Ich habe einen von mir missachteten Knopf gefunden sozusagen. Gelernt habe ich, ich würde schon sagen, dass ich gelernt habe, dass ich jedes Mal viel zu viel Equipment mitnehme. Ich habe gelernt, dass es doch sinnvoll sein kann, auch mal einen UV-Filter dabei zu haben, vor allem am Wasser, am Salzwasser. Da setzen sich schon Salzreste und Flecken ab, die wollte ich jetzt nicht so direkt auf der Frontlinse gehabt haben. Ja. Und was man auch gerade in Wassernähe lernt, ist, dass die Kameras mehr Wasser aushalten, als man denkt.
Ja, das stimmt. Und gerade in so Strandsituationen oder staubigen Umgebungen, wenn es im Ausland hat man, oder ich sag mal, du warst ja in einer Region, wo irgendwie 40 Grad im Schatten da sind und alles sehr staubig ist wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Dann,
teilweise auch mit Jeep unterwegs gewesen.
Alles Mögliche ja in der Luft rum und dann möchte man nicht die Frontlinse seines Objektivs gesandstrahlt haben, sondern lieber am Ende des Urlaubs vielleicht einfach einen Filter verhunzt haben.
Ja, den schmeißt man dann weg und war es dann eben, ne? Aber zu dem anderen Thema komme ich nachher erst noch. Das soll zwar vorher gewesen sein.
Ich habe Kinder fotografiert.
Ach nee, Kinder.
Ja.
Welche Kinder hast du denn fotografiert?
Meine. Marek?
Deine eigenen.
Meine eigenen, genau. Ist ja jetzt einer mehr geworden und das war natürlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich da mindestens 1000 Fotos für verbraucht habe. Und aber wenn du das schon so ansprichst, was habt ihr dabei gelernt, ist mir eine Sache gerade eben eingefallen, deswegen habe ich auch ganz hektisch gerade mein Telefon rausgekramt. Wir haben neulich versucht, ein Shooting irgendwie zu planen, weil wir eine konkrete Bildidee hatten, die an einem bestimmten Ort mit so ein bisschen Sonnenuntergang und die Kulisse der Stadt im Hintergrund und sowas dann sein sollte, aber auch mit Kindern, und haben uns vorgestellt, wann wir das denn so machen könnten. So, und das war so Richtung Juni oder Juli gewesen, und dann kamen wir aber schnell auf den ist uns schnell eingefallen, wann geht denn da die Sonne unter? Ja, die geht da unter, wenn die Kinder schlafen. Also kannst du das natürlich knicken, dass du da irgendwie ein einigermaßen passables Bild machst. Trotzdem, wenn das jetzt nicht irgendwie eilt, kann man ja sowas planen. Und da hatte ich dann ein bisschen geschaut und ich hatte da dazu dann eigentlich auch schon so eine schöne passende App parat gehabt. Und zwar nennt die sich Daylight. Mhm. Ich habe jetzt leider keine Ahnung mehr, ob die was gekostet hat, aber garantiert war es nicht über 89 Cent. Hierbei kann man einfach gucken, wann geht die Sonne unter, wann geht die wieder auf und vor allen Dingen kann man den Ort dazu eingeben mit den Koordinaten oder mit der Ortsbezeichnung und dann kann man einfach am Kalender mal gucken, wie verändert sich das Ganze. Na, das ist so eine 24-Stunden-Uhr da mit eben den Dämmerungszeiten auch und das fand ich eine ganz gute Möglichkeit, um einfach mal zu gucken, wann wäre denn so ein Shooting denn möglich. Da kam man dann irgendwie drauf, dass wir dann so Richtung, wann war das, ich glaube Mitte September bis Ende September sowas dann angesetzt haben. Wir haben uns das dann im Kalender eingetragen, dass wir da dann nochmal irgendwie einen Wetterbericht schauen, wann denn jetzt irgendwie ein Tag ist, an dem sowas ganz gut passt. Und und dann haben wir uns das schon mal so vorgeplant und wollen dann eben das Foto an dem Ort machen.
Okay. Und das hat dann funktioniert?
Ne, es ist noch nicht September.
Okay.
Aber ich habe die Software schon für Fotoworkshops benutzt, um einfach so blaue Stunden und sowas zu planen. Insofern hat das schon ganz gut funktioniert, ja.
Ich habe da auch so eine App am Start, die benutze ich schon eine ganze Zeit lang, fällt mir gerade ein, wo du gerade zur Shooting-Planung gehst. Und zwar heißt dieses Ding Light Track. Das ist auch eine App, da kann man eben über die GPS-Daten sieht er halt, wo man ist, oder man muss eben Ort eingeben. Und dann sieht man dann genau, zu welchem Zeitpunkt die Sonne in welchem Winkel aus welcher Richtung kommt. Also das ist schon hilfreich. Ich benutze sie irgendwie viel zu wenig, weil meistens denke ich nicht an diese App. Aber ein guter Tipp, sollte ich öfter mal wieder benutzen, glaube ich.
Ja, ich sag mal, die Uhrzeit oder wo dann die Sonne untergeht, wenn es sich um eine Dämmerung handelt, ist ja nur klar von der Kompassrichtung her. Also das kann man sich ja vor Ort dann irgendwie mal anschauen oder zumindest mal auf Google Maps oder so mal anschauen. Aber mir ging es dann wirklich auch darum, das dann irgendwie mal zu planen, wann ist sowas möglich, dass ich das in der Zeit machen kann, wo die Kinder jetzt nicht dann gleich am Meckern sind, weil sie da normalerweise schon schlafen.
Ja, vor allem man kann ja so schon die Schlafenszeit dann schon so ein bisschen nach hinten, so ein paar Tage vorher schon mal ein bisschen nach hinten schieben, so dass sie dann eben an dem Tag dann möglichst fit sind. Da kann man ja drehen.
Wenn man sie morgens aus dem Bett zerren kann.
Jo. Ja, Stefan, was hast du denn fotografiert, wenn du schon fragst?
Also ich war natürlich auch im Urlaub und habe dort in allererster Linie mit meiner GoPro fotografiert und zwar im Wasser. Oh. Da ist ja ein wasserfestes Gehäuse ist ja dabei.
Ja.
Seit der allerneuesten Generation von GoPros kann man mit denen auch unter Wasser fotografieren, was daran liegt, dass die jetzt die Frontlinse begradigt haben. Ich habe noch
die gewölbte
Hero HD. Da ist das Gehäuse praktisch nur als Spritzwasserschutz sozusagen gedacht und nicht als Unterwasserfilmgehäuse oder Fotografiergehäuse. Das heißt, die Bilder werden unter Wasser unscharf. Ich habe aber ein Unterwassergehäuse für eine GoPro Hero mir bestellt bei einer anderen Firma. Und damit kann man dann auch unter Wasser fotografieren. Und selbst mit der normalen Kamera kann man schon mal ganz beeindruckende Fotos, das habe ich versucht, was aber sehr schwierig ist, mal wieder so über Wasser und unterhalb der Wasseroberfläche gleichzeitig etwas aufzunehmen. Also meine Tochter in so einem Bienenmotiv Schwimmring mit Schwimmflügeln. Da kann man dann oberhalb der Wasserkante das Kind und die Schwimmflügel und diese Biene sehen, diese Schlauchbootbiene, und unterhalb der Wasseroberfläche die strampelnden Beine und Füße im Wasser. So, da habe ich leider kein 100% tolles Bild erzielen können. Dann habe ich in der Brandung gefilmt. Da habe ich auch gelernt, dass das irgendwie nicht so ist oder so aussieht, wie man sich das so vorstellt. Muss ich mit Sicherheit an den Videos noch ein bisschen nachbearbeiten, weil wenn eine Welle die Kamera überspült, dann ist das so ein kurzer Augenblick, der so schnell vorbei ist, dass man auf dem Video später das Gefühl hat, es ist irgendwas einfach an der Kamera vorbeigefahren, was kurz die Sicht verdeckt hat. Aber das ist jetzt nicht so dieses, ist da eine riesige...
Das heißt, du hast einen 90 Grad zur Welle
gefilmt. Ja, genau.
Okay.
So, also ich habe neben meiner mittleren Tochter gestanden und bin so auf gleicher Höhe wie sie dann immer weiter ins Wasser rein. Und irgendwann haben die Wellen halt angefangen, die Kamera zu überspülen. Und natürlich auch meine Tochter ist dann immer hochgesprungen und so. Und das ist nicht ganz so toll geworden, wie ich mir das gedacht habe, aber es hat ganz gut funktioniert. Aber das war jetzt auch speziell eher Film. Und dann hatte ich am Montag mit einem Freund von mir, mit dem Jörg, gemeinsam ein Shooting. Da haben wir jemand mit so einem, ein Ami USK Oldtimer Gerätchen da fotografiert. Wirklich tolles Auto. Und da waren wir, ich sag mal, anderthalb Stunden vor dem Sonnenuntergang waren wir da und haben angefangen zu shooten. Und da ist das noch so, dass man im Himmel, wenn man also diesen Wagen richtig belichtet hatte und die Umgebung richtig belichtet hatte, war der Himmel einfach weiß und nicht blau. Und ich habe mir vor vielleicht 4-5 Monaten so ein Filter-Set bestellt. Da waren 6 verschiedene Verlaufsfilter drin, die man in so einem nachgemachten Cookie-System hin und her schubsen konnte. Und das habe ich einfach mal ausprobiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Also damit konnte ich dann den Himmel irgendwie so weit abdunkeln, dass ich dort wieder Zeichnung drin hatte. Es gibt einen etwas anderen Look. Also ja, teilweise sieht's zu dramatisch aus. Und da muss man also vorsichtig mit diesem Filter da agieren. Aber wenn ich Bilder hatte jetzt ohne diesen Filter und mit dem Filter, dann konnte ich die Zeichnung in den Wolken, in den Bildern, die mit so einem Filter entstanden sind, viel einfacher zurückholen, weil das eben noch auf dem Sensor abgebildet wäre. Das wäre sonst wahrscheinlich überbelichtet gewesen.
Aber das war ein sehr dezenter Verlauf, oder? Also eine sehr dezente Abschwächung.
Das war ein relativ krasser Verlauf. Ich habe den dicksten da genommen, weil wie üblich, wenn man noch Sonne hat und Licht hat, dann kann man es eh nicht so genau sehen. Und also ich hatte schon Probleme, den Effekt dort vor Ort wahrzunehmen. So. Und auch die Position des Übergangs war mir teilweise, ich habe also den, da sind, ich glaube, eine Blende weniger, 2 Blenden weniger, 3 Blenden weniger. Und das Ganze mit einem harten Übergang und mit einem weichen Übergang. Und ich hatte die Filter mit dem weichen Übergang und den mit den 3 Blenden in Gebrauch, der also von 3 Blenden Unterbelichtung bis Fensterglas sanft verläuft. Und den habe ich jetzt irgendwie so hingeschoben, dass ich im Himmel das Gefühl hatte, da taucht jetzt wieder was an Wolken und so weiter auf dem fertigen Foto. Und das ist dann so aus der Kamera rausgekommen, ja, dass es einfach gepasst hat.
Jo. Ist auch ein schickes Bild, also das hast du uns gezeigt. Ich nehme irgendwie den Verlauf fast gar nicht wahr, deswegen bin ich jetzt echt überrascht.
Ich bin mir gar nicht sicher, da das ist ja schon ein bisschen später gewesen, da haben wir schon wieder mit Blitzlicht und so weiter gearbeitet. Das war ja auch, auch schon wieder aufwendiger von der Lichtsituation. So. Aber wie gesagt, okay. Als wir noch nicht geblitzt haben, haben wir da mit dem Grauverlaufsfilter gearbeitet und das hat ganz gut funktioniert. Wenn man wirklich eine harte Übergangskante hat, ist natürlich immer auch so ein bisschen problematisch, was ist im Hintergrund. Und wir hatten so einen Kran unter anderem im Hintergrund, der einen Querstreber hatte und wenn man da den Verlauf hingelegt hat, dann konnte man das überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen. Gut.
Okay. Ja, zurück zu den Kinderfotos. Ich habe so ein bisschen eine Schwäche für irgendwelche alten Kameras. Also so eine Vitrine mit ein paar Kameras von früher. Da sind auch einige dabei, die noch von meinem Großvater sind. Und mit denen fotografiere ich nach wie vor noch sehr gerne. Also das ist zum Beispiel eine 6x6 Bronica dabei. Also Mittelformat, mit dem wir jetzt wieder sehr viel gemacht haben, einfach wo wir die Kinder fotografiert haben. Das fand ich einfach so irgendwie ganz schön, weil das einfach die Kameras von meinem Großvater sind und damit dann unsere Kinder zu fotografieren, das hatte irgendwie so ein bisschen noch was gehabt. Und das fand man ganz schön. Und eine Kamera ist noch dabei gewesen, mit der wir bislang zumindest noch nicht fotografiert haben. Das wollen wir jetzt nachholen. Weil ich da eigentlich auch noch nie Filme dafür gefunden habe. Das ist eine Blaubill Makina, das ist eine Großformatkamera, wobei es wohl für die auch so eine Adapterkassette gibt, damit man da in kleineren Formaten da fotografieren kann. Das Schöne bei diesen alten Kameras finde ich einfach, dass man so diese Mattscheibe dahinter hat, man kann sich das Ganze schon mal einstellen und man kann wirklich jeden einzelnen Effekt von der Blende über diese Tilt-Shift-Funktion dieser beiden Kamera, die kann man einfach mal ausprobieren und kann mal gucken, was da passiert. Und ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut, wo es solche Filme gibt. Das sind ja Planfilme für die Großformatkameras. Und da gibt es einen Shop im Internet, der nennt sich spürsinn-shop.de, also Spürsinn mit UE geschrieben. Und da gibt es eben so für diesen ganzen Bereich der Kameras noch jene Menge Filme, also auch im Mittelformat und auch sogar im Großformat dieser Planfilme. Ja, und da ich einfach so eine Schwäche auch für diese Schwarz-Weiß-Fotografie habe, hatte ich gedacht, das wäre jetzt eigentlich auch mal heute ein ganz gutes Thema, darüber ein bisschen zu erzählen. Denn ich finde einfach die Lightroom-Presets da ganz toll. Da gibt es ja einige, die so diese alten Farbfilter ein bisschen nachstellen. Also man hatte ja früher in der Schwarz-Weiß-Fotografie sich dann verschiedene Farbfilter nochmal mitgenommen. Gelb, Grün, Orange, und zum Teil auch Infrarot, um bestimmte Farben, die nachher zwar schwarz-weiß dargestellt sind, aber in dem Original die Farben irgendwo zu verstärken oder abzuschwächen. Vom Grundsatz her wird die Farbe des Filters verstärkt, das heißt, wenn ich einen Gelbfilter habe, wird die Farbe gelb verstärkt und heller dargestellt, während dann die Komplementärfarbe unterdrückt wird und dunkler dargestellt wird. Also im Falle von Gelb würde ich jetzt einen blauen Himmel fotografieren, würde der eben verstärkt vom Kontrast werden und die Gelbfarbe, umgekehrt, das Gelb würde verstärkt werden und heller dargestellt werden und eben die blaue Farbe als Komplementärfarbe würde eben dunkler dargestellt werden. Jo. Bei Grün werden eben die roten Töne abgedunkelt. Wenn das bei einem Menschen ist, dann eben natürlich auch die Hautunreinheiten. bei Orange ist das so eine Zwischenwirkung zwischen Gelb und Rot. Und bei Rot ist so ein, ist zum Beispiel eine Landschaft im Sonnenschein wirkt wie beim Vollmond beleuchtet, während der Himmel dann fast schwarz aussieht. Bei einer Person würden die Lippen nahezu weiß werden. Und es gibt allerdings ganz schöne Kontraste, wenn man das Ganze in einem Low-Key-Bereich macht, also Hintergrund schwarz, dann kann man da recht gute Kontraste nochmal rausholen. Was sehr interessant ist, wenn ihr ein High-Key macht, dann probiert mal die Schwarz-Weiß-Infrarot-Filter-Funktion aus. Dazu solltet ihr den Hintergrund noch mehr, als ihr den vielleicht im herkömmlichen fotografiert, ein bisschen mehr anstrahlen, das heißt, dass der richtig knalleweiß ist. Und dann probiert dort einfach mal diese Infrarot-Filterfunktion aus. Ihr werdet feststellen, dass ihr dadurch schon mal einen schönen Grundstock habt für ein High-Key, dass die Gesichtsfarben sehr, sehr aufgehellt werden. Worauf ihr achten solltet, ist allerdings, dass ihr das Histogramm bei Lightroom oben rechts im Auge behaltet, damit keine Bereiche wirklich vollkommen überstrahlt und zeichnungsfrei sind. Das wirkt nicht so wirklich schön, es sei denn, es geht um den Hintergrund, dass der weiß ist. Aber oft nimmt man ja auch irgendwie ein weißes Hemd dazu, was vielleicht Falten hat oder sowas. Da solltet ihr da wirklich auch aufpassen, dass in diesem Hemd jetzt keine zeichnungsfreien Bereiche mit dabei sind, weil dann wirkt es irgendwie zu trist. Probiert es einfach mal aus. Das ist eine schöne Sache und man kann sich da langsam rantasten. Was ich auch sehr gerne mache bei Schwarz-Weiß ist, dass ich einfach die Farben um ein ganzes Stück reduziere. Das heißt, bei den Farben haben wir ja den Farbton und die Sättigung und beziehungsweise die Dynamik und die Sättigung. Und ich habe mir zwei Presets dafür gebaut, in denen ich einmal beide Bereiche auf 50% reduziert habe und einmal beide Bereiche um 70% reduziert habe. Also mit anderen Worten heißt das, die Dynamik und die Sättigung haben einen Wert von minus 70 oder eben minus 50. Und das ist dann so vom Look her nachher schon fast ein Schwarz-Weiß-Bild. Allerdings kommt noch so ein bisschen diese Restfarbe durch. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Effekt. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht stelle ich auch mal die Presets, die wir erstellt haben, auf unsere Webseite zum Download. Dann könnt ihr das euch mal runterladen und auch probieren. So, und genau diese Bilder haben wir vor kurzem gemacht, eben auch mit unseren Kindern, und haben da eine ganze Session im Studio abgerissen. Und dann kam eine E-Mail vom Tino, die ich total klasse fand.
Ja, Tino. Und das war eigentlich ein Tipp, was man mit seinen Bildern anstellen kann. Und zwar habe ich die auch nicht selbst erfunden, sondern mein Bruder hat mich auf die Idee gebracht, dass es zurzeit bei der Druckerei meinfoto.de eine Aktion gibt, Bilder auf Leinwand zu ziehen und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ich habe bis jetzt da noch keine Einschränkung gefunden auf der Seite, bis wann dieses Angebot gilt. Und zwar handelt es sich um Fotos auf Leinwände, auch recht gut verarbeitet, also ein massiver Holzrahmen. Und darauf wird dann eben die Leinwand gespannt und hinten getackert. Und das Ganze macht einen relativ wertigen Eindruck. Und zwar wird hier für die Bildgröße 20 x 20 cm ein Angebotspreis von 5 Euro angegeben. Und das ist wirklich sehr günstig. Als Normalpreis wird hier 28,90 Euro angegeben. Den habe ich natürlich nicht bezahlt, aber 5 Euro fand ich wirklich klasse. Und so haben wir uns dann von unserem Irlandurlaub ein paar Bilder ausgesucht und Bilder gleich bestellt, und es hat gleich keine Woche gedauert, bis die Bilder dann hier bei uns angekommen sind, und wir waren wirklich für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ganz, ganz begeistert.
Hm. Das ging mir genauso. Vielleicht sollte man noch mal dazu sagen, ich meine, das ist als Podcast, ja, kann man natürlich nur von diesem Angebot jetzt aktuell reden. Das heißt, wenn sich jemand diese Folge irgendwann später anhört, dann kann das natürlich wieder ein ganz anderer Preis sein. Aber grundsätzlich finde ich dieses Format auch irgendwie total interessant. Wir hatten ja vor kurzem auch schon mal über so kleine Panoramen gesprochen. Wir hatten jetzt zum Beispiel uns einfach so eine Gruppe aus 4 Fotos nebeneinander gemacht und das mit diesen High-Key-Schwarz-Weiß-Bildern passt halt ganz gut so irgendwie in unsere, ja, in unsere Wohnung rein. Und bei den Leinwänden finde ich es immer ganz grenzwertig. Wenn man da so eine große Leinwand nimmt, dann braucht die einfach auch eine Riesenwand, um wirken zu können. Und diese kleinen, die sind dann doch irgendwie dezent und man kann da einfach ja auch mal so eine ganze Serie mit reinbringen. Und das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Sache.
Genau, also man bekommt diese Leinwanddrucke in allen möglichen Formaten von 4:3 über 3:2. Auch ein Panoramaformat, 2:1 ist möglich und oder 3:1. Und was ich dann eine sehr schöne Möglichkeit finde, ist, dass zum Beispiel so Panoramabilder möglich sind, dass man sagt, ich habe 3 Bilder, die 40x40 jedes einzelne groß sind. Und so habe ich dann letztendlich dann ein Panorama von 1,20 Meter in 3 Bildern. Und das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Oder man sagt eben, ja gut, ich bestelle mir einfach 3 einzelne Bilder und habe dann eine kleine Bilderserie da gestaltet. Und gerade dieses 20x20 ist wirklich ein sehr interessantes Format und passt wirklich in gerade in kleinere Räume hinein, um die einfach, um diesen Räumen einfach einen kleinen Farbakzent zu verpassen.
Ich hätte da noch einen Tipp, der unabhängig von dem Angebotspreis ist, weil bei Podcasts weiß man ja so oder so nie, wann die gehört werden. Das kann ja auch in 100 Jahren sein. Malgründe aus Holz. Kommt in Künstlerbedarfen. Da gibt's auch einschlägige Versandhäuser, die sowas machen. Also Malgründe verschicken. Wenn man malend und Holz sucht, findet man genug Angebote, denke ich. Und die gibt's auch in 20x20 dann. Das heißt, es wird eine 20 Zentimeter große, ja, Holzträgerkörper, aufgebracht, geliefert. Und dieser Trägerkörper, der kann 3, 6 oder 9 Zentimeter tief sein. Also ich kann von dem, bei der Größe von 3 Zentimeter abraten. 3 Zentimeter ist super für 10x10. Aber bei 20x20 würde ich mindestens 6 Zentimeter tief nehmen. Und dann kostet der so irgendwo 8 Euro und mit 9 Zentimeter Tiefe irgendwo um die 10 Euro in der Größe. Und dort dann mit, ja, handelsüblichem Fotokleber, Uhu, was auch immer, also irgendwas gut eignet, um verschiedene Materialien aufeinander zu kleben, kann man da wunderbar ein Foto aufbringen und dann mit einem Cuttermesser ringsrum abschneiden und hat sogar stapelbare Träger für seine Fotos, sodass man die auf einem Schrank schön aufeinander stapeln kann, wie eine Pyramide.
Wozu benutzt du dann die Malgründe? Also das ist ja diese Holzplatte einfach nur.
Die Malgründe sind fertig. Das ist also praktisch, stell dir einen Bilderrahmen vor, der hat ja auch eine gewisse Stärke. Also der steht, wenn du das Bild an der Wand hast, 3 Zentimeter von der Wand ab. So. Und jetzt ist vorne kein Glas, sondern vorne ist eine Sperrholzplatte. Aber die geht über den Rahmen drüber. Die ist, als wenn du sie von außen auf diesen Bilderrahmen aufgenagelt hättest. Und so etwas kannst du fertig kaufen unter dem Begriff Malgrund.
Also es ist nicht die reine Platte mit so einer Leinenoptik, sondern da ist einfach noch so ein Rahmen drumherum.
Genau.
Okay.
Die Platte ist auf einem Rahmen aufgenagelt. So. Und in 20x20 gibt's das mit 3 verschiedenen Stärken. Also 3 Zentimeter, 6 Zentimeter und 9 Zentimeter. Und die 6er und 9er, die sind bei der Größe meine Empfehlung. Und die kann man dann auch aufeinander stapeln. Und dann kannst du da einfach ein Foto aufkleben und das abschneiden. Hast zwar noch nichts mit Leinwand, aber auch eine sehr schöne Art, Fotos zu präsentieren in diesem Format.
Ja, super. Toller Tipp. Ich hatte, ja, vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, Bogenschützen zu fotografieren. Und zwar, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, ich bin ja noch aktiv in einem Fotoclub, bei dem IBM-Club in Mainz in der Fotosparte. Das ist so ein Mehrspartenverein, der eben ganz viele verschiedene Abteilungen hat. Und unter anderem hat er die Abteilung Bogenschützen. Und jetzt hatten wir uns vorgenommen, die Bogenschützen zu fotografieren. Das lief nicht in allen Bereichen optimal. Drum wollte ich einfach nochmal hier zum Besten geben, was man da vielleicht im Vorfeld auch schon beachten muss und während des Fotografierens, um da zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Das Erste, was man machen sollte, ist, man sollte die Schützen in dem Fall, sollte man vorbereiten. Das heißt, die sollten wissen, was auf sie zukommt. In dem Fall, als ich jetzt dabei war, lief das nicht ganz optimal. Die Leute kamen zum normalen Training hin. Ist im Prinzip nichts Schlimmes, aber dummerweise wussten die überhaupt nicht so genau, um was es da jetzt geht. Die dachten, naja, die schießen halt, die trainieren und die Fotografen springen da halt ein bisschen rum und fotografieren da eben. Das hat nicht in jedem Fall unserer Vorstellung dann entsprochen. Da mussten wir die Leute halt auch vor Ort erstmal aufklären, was wir uns denn da so vorgestellt hatten. Das Zweite, was mir bei dieser ganzen Aktion aufgefallen ist, gerade wenn viele Schützen oder viele Sportler, das kann man natürlich auf andere Sportarten genauso übertragen, auf einem Bild fotografiert werden sollte, dann sollte ein Fotograf das Ganze in die Hand nehmen und nicht, der eine stellt sie sich hin, bis er dann an der Kamera ist, hat der nächste schon wieder zwischen rein gefunkt. Das war ein bisschen ungünstig. Dementsprechend sind die Bilder dann halt auch, also ich kam mir da so ein bisschen vor, wie man kennt das bei diesen Show-Shootings auf irgendwelchen Fotomessen, wo dann das ganze Rudelknipsen losgeht, wo alle irgendwie versuchen, noch ein Bild zu erhaschen, ist irgendwie suboptimal gewesen. Also in so einer Situation achtet bitte drauf, dass einer die Ansagen macht und die Leute stellt. Man kann dem Fotografen noch einen Tipp geben, hör mal zu, da passt es noch nicht ganz, aber dann sollte auch der Fotograf wieder die Ansagen machen. Ansonsten läuft es durcheinander. Und dann habe ich noch einen ganz dummen Fehler gemacht. Das sollte auch keiner machen. Und zwar, es gibt eben ganz verschieden, bei jeder Sportart gibt es gibt's technische Aspekte. Gerade beim Bogenschießen, also bei dieser Art von Bogenschießen, wo wir jetzt fotografiert hatten, ist es eben so, dass man beim Ziehen der Sehne eigentlich bis zur Nasenspitze zieht, also diese Sehne entlang zieht. Also ich hatte versucht, mit einer jungen Frau ein einzelnes Shooting da zu machen und die sagte mir, ja, das gehört aber so. Und da lag wirklich die Sehne auf der Nase und das hat, ich fand, das hat so ein bisschen das Gesicht geteilt. Also habe ich sie dann davon überzeugt, die Sehne doch nicht bis zur Nase, sondern ein bisschen weiter zu ziehen. Und ich habe dann versucht, zwischendurch zu schießen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, diese Fotos kann eigentlich keiner wirklich benutzen, der mit der Sportart vertraut ist, weil das ist im Prinzip ein technischer Fehler. Also da versucht euch bitte nicht über das Fachwissen der Sportler da hinwegzusetzen, nur weil ihr glaubt, dass es anders besser aussieht. Der Schuss geht nach hinten los. Das ist so das, was ich dabei gelernt habe. Vielleicht hat der ein oder andere ja da auch schon mal Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Der Tino macht ja auch relativ viel Sportfotografie, auch vom Publikum. Wenn ihr da Tipps habt, Audio-File aufgenommen, zu uns geschickt, wir nehmen das gerne mit in die Sendung. So, und als nächstes hat der Tino dann noch was mit seiner Sony Nex da am Start.
Ja, ist schon eine gewisse Zeit her, dass ich mal in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt habe, dass ich mir eine Sony Nex 3 gekauft habe. Und irgendwie hatte ich bis jetzt nie so die Muße, mal da einen kleinen Test mitzumachen. Und hab's dann auch gelassen, irgendwie irgendwelche Testbilder zu machen, um hier irgendwas zu erzählen. Aber ich möchte trotzdem mal ein paar Eindrücke von der Kamera schildern. Die Überlegung war bei mir eben dahingehend, dass ich eine Kamera gesucht habe, die ich im Urlaub mitnehmen kann, die aber eben im Gepäck nicht viel Platz wegnimmt und die man vor allen Dingen auch dann mitnimmt, wenn man eigentlich keine Lust auf großes Gepäck hat. Also eine Kamera für die Hosentasche. Und mit den Kompaktkameras stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß, da bin ich doch immer sehr enttäuscht von den Bildern. Und ich habe mich dann im April war es gewesen, mich für eine Sony Nex 3N Kamera zu entscheiden. Das ist also das Nachfolgemodell der Sony Nex 3, eine sogenannte Systemkamera mit einem APS-C-Sensor. Also die hat dann ungefähr die gleiche Sensorgröße wie eine Nikon D7000. Kurz zu den technischen Daten, 16 Megapixel, Full HD Video ist möglich, ISO-Bereich von 200 bis 16.000. Sie hat keinen Sucher, dafür aber ein großes Klappdisplay und keinen Blitzschuh, aber einen kleinen nach oben ausfahrbaren Blitz. Ausfahren klingt zu elegant, da ist eine Taste, wenn man da drauf drückt, dann poppt so ein kleiner Blitz nach oben, der an so einem, wie an so einem kleinen Arm da oben dranhängt, aber durchaus stabil ist. Und ich erzähle mal ein bisschen was über die Kamera, über die Eindrücke, die ich gewonnen habe. Ich habe die also in meinem Irlandurlaub getestet. Ich habe dann eben die kleine Sony Nex mitgehabt und nebenbei noch meine D7000. Und habe dann auch immer mal vergleichen können, was die Bildqualität angeht. Insgesamt ist diese Kamera schön klein. Der Body der Kamera ist ja etwas größer als eine Kompaktkamera, aber eben das Objektiv vorne dran ist dann das Einzige, was dann den Größenunterschied vor allen Dingen deutlich macht. Aber das Objektiv hat jetzt eine Tiefe, ich halte mal gerade ein Lineal dran, von also gerade mal 4 Zentimetern. Das ist dann also auch kein Problem, so dass die Kamera insgesamt mit Objektivdeckel nicht mal 7 cm dick ist. Und so passt die dann eigentlich auch in jede Jackentasche noch hinein oder man hängt sie sich mit einem Riemen um den Hals. Das ist auch kein großes Gewicht. Was ich schön finde bei der Kamera, sie hat relativ wenig Bedienelemente und diese sind auch sehr übersichtlich. An der Rückseite hat man 3 Knöpfe, die auch weit voneinander entfernt sind. Und um einen Knopf, den Mittenknopf, befindet sich so ein Wahlrad mit Cursor-Tasten. Das Wahlrad hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem der Canon-Kameras. Und wenn man oben, unten, links, rechts auf das Rad draufklickt, dann verwandelt sich das eben auch noch, verstecken sich dahinter auch noch 4 Funktionsknöpfe. Viele Funktionen sind im Gegensatz zur Spiegelreflexkamera nur relativ aufwendig in den Untermenüs zu finden. Also wenn man mal eben eine Speicherkarte formatieren will, muss man erstmal schauen, in welches Untermenü man muss. Dann muss man eine ganze Zeit lang an diesem Wahlrad herumdrehen und findet dann die Funktion Speicherkarte formatieren. Aber was ich wieder darum sehr positiv finde, dass mit diesen Cursor-Tasten auf diesem Wahlrad der schnelle Zugriff auf ganz wichtige Funktionen möglich sind. Wenn ich also mit der Kamera zum Beispiel in die Blendenvorwahl gehe, mit der ich ja auch bei der Spiegelreflexkamera oft fotografiere, kann ich zum Beispiel mit einem Knopf eben schnell die Display-Funktion einstellen. Also möchte ich mir eben schnell das Histogramm anzeigen oder möchte ich das Bild ganz pur sehen mit dem zweiten Klick auf die Seite, kann ich den ISO-Wert manuell einstellen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Mit dem dritten Klick kann ich die Belichtungskorrektur einstellen und schließlich mit dem vierten Klick auf das Rädchen finde ich die Möglichkeit, Serienbild, Einzelbild oder Zeitauslöser einzustellen. Also wichtige Funktionen, die man ja auch häufiger braucht und die dadurch sehr, sehr schnell erreichbar sind. Insofern, wenn ich dann also gesagt habe, ich arbeite in der Blendenvorwahl, konnte ich eigentlich alle wichtigen Funktionen, die ich sonst tagtäglich an der Spiegelreflexkamera benötige, auch dort einstellen. Gut, und die anderen etwas spezielleren Funktionen, die muss man dann eben in Kauf nehmen, dass man die eben dann über die Menüeinstellungen sich dann zurechtsuchen muss. Dann war bei diesem, bei der Kamera ein Kit-Objektiv dabei mit der Brennweite oder mit dem Brennweitenbereich 16 bis 50 mm, also ähnlich wie das 18-55 bei Canon und Nikon. Auch da die Offenblende 3,5 bis 5,6, je nachdem, wie weit ich eben den Zoom betätige. Und dieses Kit-Objektiv verfügt aber über einen optischen Bildstabilisator. Wenn ich zoomen möchte, dann funktioniert das nicht wie bei einer Spiegelreflexkamera, dass ich wirklich mit meiner Muskelkraft den Zoom betätige, sondern da befindet sich hinter dem Zoomring ein kleiner Motor, der dann eben den Zoom ausführt. Alternativ befindet sich da am Auslöseknopf nochmal so ein kleiner Hebel, mit dem ich von dort aus auch wie bei einer Kompaktkamera eben den Zoom betätigen kann. Dieses Kit-Objektiv ist qualitativ, ich würde sagen, etwas unterhalb qualitativ von dem 18-55 Objektiv, was man so bei den Spiegelreflexkameras dabei hat. Gerade im Weitwinkelbereich habe ich dann gerade am Bildrand, und Bildrand meint jetzt nicht nur so die äußersten 5 Pixel, sondern schon ein bisschen größeren Bereich, eine recht hohe Verzeichnung festgestellt. Und das muss man eben dann berücksichtigen, wenn man dann in diesen 16 mm Bereich geht. Auch wenn man auf 18-20 mm Bereich geht, ist das immer noch sichtbar. Ansonsten in der ist das Hauptbild, also in der Bildmitte, wirklich sehr schön scharf, und ich bin mit der Qualität des Bildes da wirklich sehr zufrieden. Absolut gute Leistung bringt die Kamera auch in den höheren ISO-Bereichen. Also da kann man bis ISO 1600 wirklich ganz hervorragend fotografieren mit. Und auch ISO 3200 habe ich öfter verwendet, wenn ich zum Beispiel, da waren wir mal in einer alten Bibliothek des eines Colleges in Dublin, und ja, da war verboten, mit Blitz zu fotografieren, und ich habe einfach die Kamera auf ISO 3200 gestellt, und mit dem optischen Bildstabilisator habe ich dann wirklich richtig gute Bilder bei einer 15 oder was war das, 20 Sekunde machen können, und das Rauschen war dann in Lightroom sehr gut eliminierbar. Also das hat mir gut gefallen. Es gibt dazu auch auf digitalkamera.de einen Bericht über diese Kamera, dass es eben auch noch andere Wechselobjektive gibt, zum Beispiel mit 35 mm und einer Blende von 1,8. Die haben sich auch dieser Bildqualität dann nochmal angenommen und haben so ihre Meinung dazu geschrieben. Das würde ich euch ganz gerne mal zum Lesen empfehlen, falls ihr Interesse daran habt, euch mal eine Systemkamera zu kaufen. Der Preis lag ursprünglich sowas bei 450 € und ist inzwischen gesunken auf ungefähr 360 Euro. Und das ist im Vergleich zu vielen anderen Systemkameras recht günstig. Von der Bildqualität, wie gesagt, insgesamt richtig gut. Bei diesem Kit-Objektiv, wie gesagt, im Weitwinkelbereich nicht ganz so glücklich, aber insgesamt merkt man bei den allermeisten Bildern überhaupt nicht, mit welcher Kamera ich fotografiert habe, ob es jetzt die Spiegelreflexkamera war oder jetzt eben hier die kleine Sony NEX 3N. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die mal in die Hand zu kriegen, nehmt sie mal in die Hand, macht mal ein paar Testfotos. Ach ja, übrigens in RAW kann sie auch fotografieren. Die Dateien haben dann die Dateiendung ARW, glaube ich. Es dauert in Lightroom relativ lange, bis die Bilder aufgebaut sind. Das dauert also länger als bei meinen Nikon RAWs, auch bei den mit höherer Megapixelzahl. Aber gut, das ist eigentlich auch kein Problem. Ja, so viel erstmal zu meinem kleinen Erfahrungsbericht von der Sony 3N. Genau. Ja, und jetzt haben wir schon vom Urlaub gesprochen. Es soll wenig Platz sein. Ich weiß nicht, womit fotografiert ihr so im Urlaub?
Also wie gesagt, ich hatte dieses Mal nur meine GoPro mit und ich hatte meine Systemkamera mit. Ich habe also eine Micro Four Thirds mit einem 20 mm Festbrennweite, was ungefähr bei kleinen Bildern 40 mm wäre.
Okay, also für Weitwinkel nicht ganz so geeignet, aber die GoPro ist ziemlich weitwinklig, ne?
Ja, die GoPro ist sehr weitwinklig. Und das hat gereicht. Also ich habe jetzt vorhin ja schon mit Staunen gehört, wie Andi da die Kitesurfer dann wahrscheinlich aus der Entfernung fotografiert hat. Das wäre mit meiner Ausrüstung jetzt nicht gegangen.
Mhm. Ja, ich habe so eine Nikon PowerShot 7100, wenn das Gepäck jetzt nicht so groß sein darf. Ansonsten habe ich meistens irgendwie eine Auswahl zwischen zwei Objektiven dabei. Das dann, also bei der Spiegelreflex, da habe ich dann einmal das 70-200, weil ich dann doch gern nochmal irgendwie das Tele benutze.
Das ist aber kein Reiseobjektiv, das ist ein ganz schöner Knochen.
Das ist ein Knochen, ja. Du hast mich ja gefragt, was wir zum Reisen mitnehmen.
Ja, okay.
Genau. Nee, also das habe ich dann schon irgendwie dabei, weil ich das einfach mag. Mhm. Aber da das Gepäck jetzt eigentlich immer kleiner werden muss, ist so die Nikon PowerShot 7100 die Kamera, die wir meistens mitführen.
Und wie ist bei dir, Andi?
Ja, ich hatte, also ich bilde mir immer ein, ich kann auf meine Spiegelreflex nicht verzichten. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine kleinere Kamera einfach nicht zur Verfügung habe. Also ich hatte meine D7000 dabei, allerdings hatte ich zu Hause meinen Batteriegriff abgeschraubt. Hatte ein 10 bis 24 mm Weitwinkelobjektiv dabei, dann so ein Standard, so ein 24-70 und mir fiel ein, ich habe hier auch noch ein Tele dabei gehabt, so dieses 70-300, das ist schon ein älteres, das war damals sogar relativ günstig.
Ja, das gibt's immer noch für 500 Euro so ungefähr, ne?
Ja, genau. Das macht eigentlich auch einen guten Job. Ich würde halt aus Bildqualitätsgründen hätte ich halt schon gern das 70-200 mitgenommen, aber das ist mir einfach, das ist mir zu schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja nicht diese neue Variante, die ihr fast alle habt, sondern ich habe noch diese etwas ältere Variante, das ist gar kein 70, das ist ein 80-200, das ist noch mit dem Schiebezoom. Das hat aber so, ich finde, das hat so tolle Linsen. Aber das wiegt, ich glaube, 1,3, 1,4 Kilo, allein nur das Objektiv. Und wenn man dann halt im Urlaub unterwegs ist, irgendwie eine Jeep-Safari, keine Ahnung, irgendwie Bootstour oder sowas macht, naja, da will man noch Klamotten zum Schwimmen da mitnehmen und dann ist natürlich die Frage, wie verpackt man das ganze Zeug dann irgendwie? Und wenn ich anfing, dann einen Rucksack zu packen, dann habe ich mich schon gar nicht mehr getraut, um in die Ecke zu schauen, weil der Hals meiner Frau immer dicker wurde. weil man eigentlich noch ein Handtuch und Sonnencreme und Zeug mitnehmen wollte und das passte irgendwie alles nicht mehr in den Rucksack. Und da ist bei mir irgendwie, das ist irgendwie so, das ist jedes Jahr, dass ich nach dem Urlaub denke ich irgendwie über so einen Reisezoom irgendwie nach. Ja, das ist eigentlich, ich halte halt nicht so viel von diesen 10-fach-Zoom-Objektiven und noch mehr und ja, das ist halt qualitativ oftmals ein bisschen schwierig. Weil geschenkt bekommt man die Dinger ja auch nicht. Die kosten ja auch 600-700 Euro oder sowas.
Ich denke, das ist das Problem. Also es gibt ja seit kurzem diese Woche hat Nikon ein neues Allround-Zoom angekündigt. 18,
genau, das
18 bis 140 mm. Aber auch da liegt, soll Ende August rauskommen, aber auch da liegt der Preis so knapp über 600 Euro. Das ist schon wieder eine Summe, wo man sich überlegt, will ich das ausgeben, nur damit ich in Ferien unterwegs ein bisschen fotografieren kann, aber in der Regel habe ich dann doch ein anderes Objektiv drauf.
Das ist genau der Punkt. Das ist wirklich, also ich hätte dieses Objektiv wirklich nur im Urlaub drauf. Das weiß ich, weil das ist für sämtliche Brennweitenbereiche hätte ich bessere Objektive zur Verfügung. ist halt, ich weiß nicht, ob man da so viel Geld reinstecken sollte für ein Reiseobjektiv. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, jetzt gerade bei der Jeep Safari, das war ein wahnsinniger Dreck. Da habe ich mich einfach nicht getraut, ein Objektiv zu wechseln. Da habe ich das benutzt, was drauf war. Das ging einfach nicht. Da hätte ich nachher, ich glaube, die Kamera hätte ich nachher ausleeren können oder sowas. Da konnte man teilweise nicht mehr bis zum anderen Auto schauen. Da hast du keine Chance, ein Objektiv zu wechseln. Das ist dann halt der andere Punkt dann. Dann machst du eben einige Bilder nicht, die du hättest machen können, wenn du diesen Zoom-Bereich gehabt hättest.
Ja. Also wir stellen fest, das universelle Reisegerät gibt es noch nicht. Beziehungsweise das universelle Reiseobjektiv für die Spiegelreflexkamera. Suchen wir weiter.
Oder eine kleinere Kamera mitnehmen. Aber ich weiß nicht. Egal.
Genau. Naja, also ich meine, bei so einem Nikon 1-System oder beim Micro Four Thirds-System, da sind die Kameras relativ klein und auch dort gibt es so 10-fach-Zooms. Aber selbst dort, wenn man ein Weitwinkel, Normalzoom und ein Telezoom oder was mitnehmen würde, würde ich mal sagen, passt das auf den gleichen Platz in der Tasche wie jetzt eine D7000 mit einem Objektiv. Egal was.
Ja, durchaus. Durchaus passt es da drauf, aber dann reden wir auch wieder von einer Investition größer 1000 Euro.
Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob das überhaupt so sein muss. Also
zumindest sind die Systemkameras, die einen Sensor haben mit DX-Größe bzw. APS-C-Größe, da sind die Zubehörobjektive auf jeden Fall in einer Preisregion, wo man fürs gleiche Geld schon ein großes Objektiv für die Spiegelreflexkamera kriegt. Bei den etwas kleiner dimensionierten Sensoren, da ist das wohl wirklich so, dass man da finanziell nicht ganz so in die Tasche greifen muss.
Ja, also das würde ich mal sagen. Das hat ja so ein CX, ne? Das ist ein bisschen kleiner noch als die normalen Micro Four Thirds Sensoren. Oder?
Also deine NEX 3N, die du da gerade empfohlen hast, die kostet 360 Euro inklusive Objektiv. So. Was kostet denn da ein, 70, 200 oder so etwas?
oder 50, 200 oder was es da auch immer geben mag. Das kostet doch keine 2000 Euro oder 1000.
Warte mal, da muss ich gerade online mal schauen.
Da guck mal nach. Und ansonsten, ich sag mal so, wenn wir mal die Leica-Objektive da heranziehen, dann heißt nicht unbedingt, dass ein kleines Objektiv viel günstiger ist.
Also das stimmt, es gibt dann 55-210. Das kostet 250 Euro etwa. Das ist in der Tat nicht so sehr teuer.
So, da bist du mit 600 Euro dabei und hast eben alles, was du so brauchst.
Aber das Problem ist ja eben, ich möchte halt eine Kamera haben, die ich in die Tasche stecken kann und die eben kein Wirbel macht. Und wenn ich da diesen Rüssel von 55 bis 200 davor habe, dann ist das, ja, das ist mir schon wieder viel zu klobig und behäbig. Also dieses 16 bis 50 Millimeter Objektiv, das ist eigentlich genau das, was ich so brauche. Und im Urlaub, da macht man ja auch keine People-Fotografie. Dass man sagt, ich muss jetzt die Hammer-Freistellung haben und ich fotografiere mit 85 Millimeter aufwärts. Deswegen, ich habe auch überwiegend im Weitwinkelbereich fotografiert im Urlaub und ich habe da nichts vermisst.
Ja, allerdings, man muss schon sagen, also gerade beim, wenn du Wassersport oder sowas fotografierst, da war mir teilweise ja meine 300 mm an der DX noch ein bisschen kurz. Also.
Ja, aber Wassersport ist ja jetzt kein typischer Familienurlaubs
Das sag mal meiner
Fotoanlass.
Was meinst du, wie begeistert die auf dem Jetski gesessen hat?
Okay.
Oder am Fallschirm gehangen oder wo auch immer. Also das ist, ja, es ist halt ein Badeurlaub, also kombinierter Städte- und Badeurlaub.
Ja, gewesen, aber wenn du im Badeurlaub mit einem langen Rüssel auftauchst, dann machst du dir, glaube ich, schnell Feinde am Strand.
Du solltest damit nicht im FKK-Strand entlang gehen. Dann gebe ich dir recht.
Ja, ja, und wo sich auch wieder zeigt, dass das mit diesem, ich zoome dann eben über den Abstand, ne? Wenn ich da mit meiner GoPro im Wasser liege, dann möchte ich nicht, dass da einer mit so einem Jetski im Abstand von 20 Zentimetern vor der Kamera lang fährt.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Die Jetskis, die dürfen ja nur weit außerhalb der Badezone, der typischen Badezone fahren, im Normalfall. Und genau deswegen brauchst du ja auch die lange Brennweite. Naja. Wir werden dieses Thema heute Abend nicht erschöpfend durchdiskutieren können, glaube ich.
Gut. Ich mache nochmal weiter. Wir hatten in der letzten Folge insgesamt 3 CW Color Fotobuch Gutscheine ausgelobt für im Wert von je 40 Euro. Und die Beteiligung war mäßig, sodass wir gar nicht so super viel losen müssen. Wir müssen noch nicht mal würfeln, weil es eigentlich in jeder der Disziplinen genau einen Teilnehmer gibt, der sich da sozusagen qualifiziert hat. Und das erste, den ersten Fotobuch Gutschein für ein CW Color Fotobuch gewinnt der Timo aus Dortmund für den Backbutton Focus Audio Tipp. Erstmal vielen Dank, Timo. Den zweiten Tipp, den der Timo uns geschickt hat, den spielen wir euch ein andermal vor. Dann hat der Paul Arnzen im Blog kommentiert. Hallo ihr, ich habe noch eine Menge Bilder aus Südafrika und die würde ich gerne in ein Fotobuch packen. Da käme mir der Test des CW-Fotobuches gerade recht. Grüße aus Volmarstein an der Ruhr, Paul. Wunderbar, Paul. Du bekommst auf jeden Fall auch einen Gutschein über 40 Euro. Dann bin ich mal gespannt. Und da hatten wir ja die Nebenbedingungen dran angeknüpft, dass du uns darüber am besten mal berichten solltest in einer der kommenden Folgen. Also ich schicke dir den Gutschein zu und vielleicht klappen wir uns da noch mal kurz drüber unterhalten, wenn das Ergebnis da ist. Und den dritten Gutschein hatten wir für ein Kommentar bei iTunes inklusive Bewertung unseres Podcasts ausgelobt. Und da haben insgesamt 3 Leute innerhalb der letzten 4 Wochen sehr positive Kommentare abgegeben. Allerdings einer davon hat explizit geschrieben, er möchte nicht an der Fotobuchverlosung teilnehmen. Und umso toller finde ich das, dass er da jetzt genau zu der Zeit kommentiert hat. Vielen Dank. Vielleicht meldest du dich so nochmal bei uns. Und gewonnen hat da der Kommentar: toller Podcast mit einer schönen Themenauswahl, gut gemacht und informativ. Und der iTunes-Benutzer heißt Kutschen. So, für alle 3, für Timo aus Dortmund, für Kutschen im iTunes-Store, für Paul Arnzen gilt Folgendes: bitte eine E-Mail an info@fotopodcast.de und dann sende ich euch entweder per Mail oder per Snail-Mail oder per E-Mail oder was auch immer. Wir finden da was, wir kommunizieren kurz und dann gebe ich euch den Gutschein. Im Endeffekt ist es ein Code. Ich könnte es abfotografieren. Ihr könnt aber auch selbstverständlich darauf bestehen, dass ihr den Originalgutschein erhaltet. Wie gesagt, das ist alles von CW zur Verfügung gestellt worden. Nochmal vielen Dank, dass wir da ein bisschen was für die Folge 100 hatten, um das zu verlosen. Und ja, viel Spaß euch auf jeden Fall mit den Fotobüchern und vielleicht lasst ihr uns ja mal wissen, was ihr da alles Tolles mitgemacht habt.
Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und wir sind schon sehr gespannt, wie eure Eindrücke mit den Büchern sind.
Gut, eine Anmerkung hätte ich noch. Die Folge 101 des Fotopodcasts, da habe ich den
Tom Strebisch
interviewt. Richtig, danke Andi. Zum Thema Panoramafotografie. Und der Tom hat einen Kommentar zu der Folge noch hinterlassen und hat uns einen Link auf ein Ameisenpanorama geschickt. Also, wenn ihr in die Kommentare von der Folge 101 mal reinschauen möchtet, dann findet ihr einen Link auf ein Ameisenpanorama von Tom Strebisch. Und da könnt ihr ihn und 2 Hunde sehen, die sich alle gegenseitig angucken und ihr könnt es aus der Perspektive einer Ameise mal betrachten. Sehr schönes Ding. Vielen Dank nochmal, Tom.
Ja, auch der Kommentar, der hat ein bisschen auf sich warten lassen müssen irgendwie, aufgrund der Serverprobleme, aber ich hatte den Tom zwischendurch auch angeschrieben und inzwischen ist er auch zu sehen auf der Webseite. Ja, da wären wir am Ende, oder? Also nicht wir am Ende, sondern die Sendung wäre am Ende.
Ja, manchmal sind auch wir am Ende.
Ja, es ist ein bisschen spät
mit
geworden.
Mit unserem Latein zum Beispiel. Ja.
Irgendwie haben wir den Marek gerade verloren, kann das sein?
Der Marek hat sich verabschiedet. Der hat ein ähnliches Problem, wie ich beim letzten Mal hatte, nämlich die Kinder sind wach geworden und verlangen nach Bespaßung.
Na, dann
macht er jetzt bis 2 Uhr morgens macht er Kinderbespaßung und dann kann er selber noch 3 Stunden schlafen oder so, weil morgens sind wir auch wieder früh wach.
Ja, so ist das. Mit den Kleinen. Okay, also dann verabschiede ich mich schon mal. Ich sage Tschüss und wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren.
Bleibt uns treu. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.